Ja, hallo Freunde, ich grüße euch herzlich willkommen auf meinem Kanal. Grüß Gott, allesamt miteinander. No Coffee, no Worky, Freunde. Ja, herrlich dieser Kauer. Es geht ganz hart aufs Wochenende zu. Und da möchte ich mal einen kleinen Think Tank ins Leben rufen, einen Denkanstoß. Und da bitte ich um eure Mithilfe. Ja, denkt mal mit und schreibt mir eure Kommentare über das, was ich heute vom Besten gebe. Ja, ich mache hier mal Licht an. Hier fehlt mir noch eine Lichtkomponente, ja. Vielleicht ist es gleich besser mit der Beleuchtung, ich denke schon, gell. Es geht um das Thema Kriegstüchtigkeit. Warum Kriegstüchtigkeit? Ist ja ein Begriff, der wurde jetzt nicht vom Bundesverteidigungsminister erfunden, den gab es hier schon früher, ja. Und warum ist dieser Begriff wieder salonfähig? Weil eben nach dem westlichen Narrativ ja die Russen bis 2029 in der Lage sein könnten, Europa oder die NATO anzugreifen, die westliche NATO anzugreifen. Ja, und ich habe mir da die Frage gestellt, ich persönlich als Militär stelle mir da die Frage, wo würde gegebenenfalls, also hypothetisch, der künftige Krieg toben? Da drängt sich mir natürlich folgende Antwort auf. Um Kaliningrad, baltische Staaten, Polen, also östliches Polen, südliches Polen, westliche Ukraine, also alles, was so NATO-Ostflanke runtergeht, ja, falls denn dem so wäre. Ihr wisst, was ich meine. Ja, ich sage jetzt nicht, dass wir demnächst einen Krieg bekommen, also das sagen die oberen 5%, ich bin nicht der Meinung. Ja, jetzt stellt sich mir als alter Militär eine zweite Frage, wenn wir schon davon ausgehen, dass dem tatsächlich so kommen könnte, Wären wir bis dahin kriegstüchtig? Würde das hinhauen? Würde das klappen? Und ich persönlich bin zu der Meinung gekommen, dass da vieles dagegen spricht. Und da gehen wir mal rein in einen historischen Vergleich, ganz kurz, so Abriss, so was ich so an Bildung mir angeeignet habe, ja. Und wir gehen mal rein in den Vergleich 1914, 1918, also Erster Weltkrieg, 1939, 1945, also Zweiter Weltkrieg, ja. Damals hatte Deutschland ein unwahrscheinlich gut ausgebautes, also in beiden Fällen, Straßennetz. Also die Infrastruktur, die war 1A, würde man sagen, ja. Die Bevölkerung stand quasi bedingungslos hinter Politik, aber auch hinter den Militärs. Was hätte man dann noch? Die jungen Männer traten aus genannten Gründen, ja, gerne und reihenweise dem jeweiligen Militärapparat bei. Wir hatten viele Soldaten, die waren alle freiwillig und die meisten davon waren freiwillig. Die Männer waren mehr oder weniger gebildet, die waren gesund und die waren hoch motiviert. Ja? Die Militärs hatten fast alles Kriegsmaterial, was sie benötigten, den Krieg unter besten Bedingungen führen zu können. So war es damals gewesen, 14, 18, 39, 45. Ja? Dennoch, trotz all den positiven Indikatoren oder Faktoren, würde ich sagen, konnten beide Kriege nicht für uns entschieden werden, 1418, nicht für die Mittelmächte, also für das Deutsche Kaiserreich. Wir haben den Krieg damals verloren. Und 39, 45, ja, Nazi-Deutschland hat den Krieg verloren. Ja, obwohl eben diese Kriegstüchtigkeit mit den oben genannten Punkten eindeutig manifestiert war. Ja, und jetzt, wie sieht's denn heute aus? Wir gehen mal alle Punkte durch, die ich genannt habe, ja. Punkt 1. Deutschland hatte damals ein sehr gut ausgebautes Straßennetz. Jetzt habe ich hier einen Link gefunden, wie es heute aussieht. Ja, das ist nämlich definitiv Geschichte. Der Link ist www.deutschlandfunk.de, Infrastruktur, Sanierung, Stau etc. pp. Ja, ich mache den Link mal hier unten rein. Und hier steht zu lesen, von insgesamt rund, und jetzt festhalten, 130.000 Brücken in Deutschland, wusste gar nicht, dass wir so viele haben, ja, sind mehrere 10.000 in Zuständigkeit von Bund, Ländern, Deutscher Bahn und Kommunen sanierungsbedürftig. Mehrere 10.000 Brücken in Deutschland sind sanierungsbedürftig. Es stellt sich die Frage, ob da noch schwere Kampfpanzer drüber fahren könnten. Und wir haben alle noch im Gedächtnis die Carola-Brücke. Wo war das? Dresden oder Leipzig? Die ist eingestürzt. Ja? Hätte niemand vermutet. Die haben alle gesagt, nee, eigentlich kann das gar nicht sein. Ja, aber nochmal, von 130.000 Brücken in Deutschland sind mehrere 10.000 ganz einfach Schrott, sanierungsbedürftig. Und es stellt sich die Frage, ob da noch irgendwelche schwere Militär, Fahrzeuge wie Kampfpanzer, die ja reingehen bis in den 70-Tonnen-Bereich, drüber fahren könnten. Ja? Das Deutsche Institut für Urbanistik geht bei den rund 67.000 Brücken in kommunaler Verantwortung davon aus, dass jede zweite Straßenbrücke in einem schlechten Zustand ist. Eine davon ist die oder war die Dresdener Carola-Brücke. Also haben wir die Antwort, es war nicht in Leipzig, es war in Dresden. Hurra, die Gams aus Kosti Welt. Ja? Vor allem bei der sogenannten Traglast einer Brücke beobachten Fachleute einen Abwärtstrend in Deutschland. Ja, siehe Kampfpanzer, Militärfahrzeuge, Kolonnen, Konvois etc. pp. Das ist ja unwahrscheinlich wichtig, wenn wir kriegstüchtig werden wollen, ja, dass da die Kampfpanzer der NATO auch drüber fahren können. Weil andere Optionen haben wir kaum, wie ich später noch drauf kommen werde. Nämlich Stichwort Brückenlegepanzer. Ja. Dabei wird die Belastung von Brücken durch den täglichen Verkehr in den Blick genommen. Insbesondere im Westen haben zahlreiche Bauwerke ihre Lebenszeit deutlich überschritten. Hurra, die ganze kostet die Welt. Ja, das heißt, wir möchten oder sollten aus irgendwelchen Gründen, die sich mir nicht erschleichen, kriegstüchtig werden, haben aber aus dem Fokus oder nicht im Fokus, dass wir teilweise eine marode Infrastruktur haben in Deutschland, vor allem was Straßen und Brücken angeht. Ja, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Dann haben wir noch das Faktum, dass die NATO sich von Deutschland bis zum Jahr 2027 eine schwere Division wünscht. Ja, eine ganz schwere Division. Zu einer schweren Division, da gehört schweres Gerät, vor allem aber Kampfpanzer. Panzer und Kampfpanzer, ja. Wer sagt Panzer, der meint Mobilität. Und wer meint Mobilität, der sagt die Fähigkeit zum Beispiel via Pionierkomponente, Brückenlegepanzer, über Hindernisse überzusetzen, über Flüsse, über Gräben oder andere Hindernisse, diese Kampfpanzer oder Spähpanzer oder Minenpanzer oder Truppentransportpanzer, ja, Fahrzeuge überzusetzen, ja. Hier ist die Sache einfach. Deutschland hat höchstens 30 bis 40 Brückenlegepanzer Typ Leguan. Ja? Ja, ganz genau, Leguan heißen die Dinger, das sind also nicht nur irgendwelche Tiere im Urwald, im Dschungel von Französisch-Guyana, das sind Brückenlegepanzer und davon, wie gesagt, hat Deutschland 40, allerhöchstens 40. Die Biber, die Brückenlegepanzer Biber, die haben wir fast alle abgegeben, die hatten eine Lastenfähigkeit bis zu 60 Tonnen. Ja, die Panzerschnellbrücke 2, das war ein Projekt, das wurde nie fertiggestellt. Die Leguan, da gibt's ganz einfach nie genug. Und die neue Kriegsführung, würde ich sagen, via Krieg der hohen Intensität, Einsatz von Drohnen, Kampfdrohnen, Aufklärung, Infrarot, Fiberglassteuerung etc. pp., die macht natürlich den Einsatz von diesen modernen Leguan, Brückenlegepanzer, extrem, extrem gefährlich. Weil sobald die aufgeklärt sind, haben sie ein paar Sekunden Zeit, da kommt die feindliche Artillerie, hurra, die ganze was kostet die Welt, etc. pp. Ja? Kommen wir nochmal ganz kurz zurück auf diese Brückenlegepanzer Biber. Da hatte Deutschland mal 105 davon, das war so in den 80er, 90er Jahren. Da wurden die konzipiert für eine großflächige Verteidigung Deutschland mit Übersetzen von Panzern, schweres Gerät etc. pp. Die haben wir alle eingemottet, eingeschrottet. Ja, die wurden gewartet, aber nicht weiterentwickelt und übrig geblieben sind 28. Das war Stand 2020. Dann hat die Ukraine oder 2022, ich weiß nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall hat die Ukraine gefragt, bitte gebt uns Brückenlegepanzer, wir brauchen die ganz dringend. Und Deutschland hat von den 28 verbliebenen Biber Brückenlegepanzer 16 abgegeben. Das heißt, es blieben 12 Brückenlegepanzer all in all für die ganze Bundeswehr. Ja, das heißt auf Deutsch wiederum, wir haben über 50% von unserem Potenzial den Ukrainern abgegeben. Und von den 12 verbliebenen wurde gesagt im BMVG, naja, das beeinträchtigt die Verteidigungsfähigkeit von Deutschland auf gar keinen Fall. Wir sind verteidigungsfähig. Da habe ich große Zweifel dran, aber man weiß ja nie, wer da sitzt an den verschiedenen Posten und wer und aus welchem Background her so eine Aussage tätigen kann. Das ist ja allenfalls absurd, ja. Da unterstelle ich mal Nichtwissen um die Materie, ja. Und da gibt sich ja, oder aus dem Gesagten ergibt sich ja ein zweites Problem. Deutschland sollte sich ja im Kriegsfall als eine Plattform hervortun, die eine massive und schnelle Verlegung von NATO-Truppen von West nach Ost bewerkstelligen soll. Das heißt, Deutschland ist diese Plattform, wo meinetwegen die Benelux-Länder, wo Frankreich, wo Portugal, wo Spanien, auch die Amerikaner, die in Holland oder in einem der Benelux-Länder landen, ja, und dort Material ausladen, um alles, was ich gerade genannt habe, rüberzubringen via Deutschland an die NATO-Ostflanke, rein nach Richtung Kaliningrad, baltische Staaten, Polen, Westukraine etc. pp. Ja, jetzt haben wir aber, wie gesagt, das Problem, dass gerade Deutschland, dass ja diese Aufgabe sich dann schon irgendwie zu Herzen nehmen sollte, mit maroden Straßen und ja 10.000 kaputten oder sanierungsbedürftigen Brücken zu kämpfen hat, ja. Und das ist natürlich dann schon irgendwie, ja, da frage ich mich, was die Herren da oben machen, warum niemand an sowas denkt und warum man das nicht schon vor einem Jahrzehnt in Angriff genommen hat. Zwei Dinge, einmal die Straßen wieder salonfähig zu machen, die Brücken wieder rauszubringen aus dem sanierungsfähigen Zustand. Ja, und das andere ist, dass man eben die Sache angeht, hey, wir brauchen Brückenlegepanzer, und zwar ganz schnell, und zwar richtig gute, und zwar die reingehen bis zu einer Traglast von 70 Tonnen und mehr. Zur Erinnerung, der Leguan, der hat 70 Tonnen, der Biber, der krebste irgendwo rum zwischen 50 und 60 Tonnen. Also ein neuer, bei dem Biber zum Beispiel, ein neuer Leopard-Kampfpanzer, A2, die letzte Version, die hatte fast 70 Tonnen. Der wäre gar nicht drüber gekommen. Und selbst der Leguan, der hat da schon massive Probleme, wenn so ein Kampfpanzer, Typ neue Generation oder zum Beispiel ein Challenger oder ein Abrams, ja, die gehen alle rein in diese Kategorie, wenn sie hoch bewaffnet sind mit extra Blindage, da hat der Leguan schon Probleme damit, ja. That's the point. Also, wir haben zwei Probleme in Deutschland. Das ist einmal dieses Straßenproblem, dieses Brückenproblem, dieses Infrastrukturproblem, wo ja jetzt diese anderen westlichen NATO-Verbündeten nutzen wollen, um rüberzukommen an die NATO-Ostflanke, um dort kriegstüchtig dem Feind zu begegnen. Und dann haben wir eben, wenn alles schief geht, keine Brückenlegepanzer. That's the point. Das heißt, wir können unsere Aufgabe, die uns zugedacht worden ist, gar nicht wahrnehmen. Ja, einmal diese schwere Division bilden, weil dieser schweren Division, ja, die wir jetzt aufstellen sollen bis Ende 2027, die Pionierkomponente fehlt. Oder besser gesagt, dieser Pionierkomponente fehlen die Brückenlegepanzer. That's the point. Kommen wir mal zu den Punkten 2 und 3. Ihr wisst schon, 14, 18, 39, 45. Damals, die Bevölkerung stand quasi bedingungslos hinter Politik und Militär. Die jungen Männer traten aus genannten Gründen gerne und reihenweise dem jeweiligen Militärapparat bei. Dritter Punkt, die Männer waren alle gebildet, gesund und hochmotiviert. Und jetzt schauen wir mal, wie es meiner Meinung nach heute aussieht. Ja, mit diesen drei Punkten im heutigen Deutschland. Im heutigen, möglicherweise bald kriegstüchtigen Deutschland. Ja? Ich habe verschiedenen Quellen entnommen, dass höchstens 14% der jungen Männer und Frauen in Deutschland bereit sind, der Bundeswehr beizutreten. 14%. Das ist brutal wenig und das würde nicht ausreichen. Ja? Und dann muss man nochmal schauen, was sind das für Menschen, welche Generation, um welche Generation handelt es sich? Das sind Menschen der Generation, junge Menschen der Generation 2007, 2008, 2009. Ja? 2007, ja, wenn wir mal ausgehen, Krieg, ja, 2029, 2030, die Spatzen pfeifen vom Dach, dann wären wir da bei einer Generation, würden wir uns fixieren auf Generation 2007, 2008, ja. Was sind das für Menschen? Was sind das für junge Menschen? Ja. Kommen wir zunächst mal zu meiner Generation. Ich war beim Baras, beim Bund, 1979 bis 1983. Wir waren hoch motiviert, wir waren stolz, die Uniform tragen zu dürfen, wir waren robust. Und all das unterstelle ich den heutigen jungen Leuten mal nicht. Ja, ich denke, die heutigen jungen Leute, das ist eine Handy-Generation, das ist eine größtenteils Butschi-Butschi-Generation. Viele von diesen jungen Männern und Frauen, die können keine 10 Meter gerade auslaufen, ohne umzufallen. That's the point. So schätze ich die Jugend ein. Ja, ständig das Handy in der Hand, ständig TikTok, Instagram, Facebook und Co. Was willst du dafür? Für schlagkräftiges Materialformen. Material, ich sag's mal so trivial. Ja, das heißt, mir fehlt bei den jungen Menschen die Motivation, mir fehlt die Robustheit und mir fehlt den Willen irgendwie ja, zu hören, wie die Kugeln um ihre Ohren pfeifen. Man könnte ja verletzt oder getötet werden. Und ich glaube, das wollen die jungen Leute ja gar nicht mehr, ja. Dann, wie sieht's aus mit der Bildung bei den jungen Menschen heute? Ich fürchte da Übles, weil wir sind drin auch in einer Generation KI, künstliche Intelligenz. Und viele der jungen Menschen, wenn sie ein kleines bis kleinstes Problem haben, die konsultieren einfach ChatGPT oder andere künstliche Intelligenz. Und die künstliche Intelligenz, die hilft denen dann. Die wird ihnen aber nicht helfen im Falle eines Einsatzes gegen zum Beispiel Soldaten der Russischen Föderation. Ja, no way. Dann hilft dir Gott oder du musst dir selber helfen. Aber Chat ist da nicht dabei. Chat ist da nicht an deiner Seite. Ja, dann heißt es kämpfen. Da musst du ran. Können das die jungen Soldaten? Ich zweifle da mal dran. Ja, also ich denke nicht, dass KI in dem Sinne unsere jungen Männer und Frauen da weiterbringt, damit aus denen gute Soldaten wird. Ja, that's the point. Das ist das eine, was ich sage. Ja, gehen wir mal weiter Richtung Bildung. Ja, wir haben zum Beispiel, ich habe da einen Artikel gefunden, wonach, ist jetzt nur ein Beispiel, jeder dritte Bewerber bei der Polizei Berlin am Deutschtest scheitert. Ja, von 11.000 Bewerbern der Berliner Polizei fallen 40% durch den Deutschtest. Im Fokus stand zu lesen, dass Deutschlands Bildungsniveau unter EU und weltweitem Durchschnitt liegt. Ja, hurra, die ganz was kostet die Welt. Müsst ihr mal reinschauen, was die PISA-Studie dazu sagt. Ja, dann kommen wir mal zum nächsten Punkt. Ich glaube, von oberen Punkten habe ich alles aufgearbeitet. Nee, ein Punkt fehlt mir da noch. Die Bevölkerung stand quasi bedingungslos hinter Politik und Militär. Damals, Erster, Zweiter Weltkrieg. Ich denke, das ist heute nicht so, weil ich sehe mich als Soldat. Ich würde mein Heimatland verteidigen an innerdeutschen Grenzen oder an den Grenzen nach außen, Deutschland, Osten oder Norden, Osten, Süden, Westen, Grenze, ja, Deutschland. Und ich würde gerne mein Land, meine Werte, meine Demokratie natürlich gegen einen Aggressor, einen Angreifer verteidigen. Ich würde nicht nach Hindukusch gehen, nicht nach Mali, nicht nach Polen, nicht nach Litauen. Dort habe ich nichts zu suchen. Ja, ich verteidige nicht diese Länder, ich verteidige mein Deutschland. Sagen wir mal so, ja. Aber das würde ich auch nur bedingt tun. Und vor allem nicht dann, wenn die Politiker nichts für die Bürger auf die Reihe kriegen. Wenn die Bürger über den Tisch gezogen werden, wenn da eine große Unzufriedenheit herrscht und wenn die Bürger sich sagen, nee, um Gottes Willen, unter den Umständen irgendetwas zu verteidigen, das ist obsolet, das geht nicht. Hier ist alles irgendwie oberfaul, wir zahlen Steuern wie die Bekloppten, wir krebsen in Armut rum, wir haben Kinderarmut, wir haben Altersarmut, alte Leute, die suchen im Mülleimer nach leeren Flaschen, damit sie irgendwie wieder runden kommen, die Renten werden besteuert, obwohl die Renten schon dreimal vorher während der aktiven Zeit schon versteuert wurden, etc. pp. Und die Lebensmittel werden teurer. Was willst du da verteidigen? Stünde der heutige Bürger genauso wie damals hinter den Politikern und hinter dem Militärapparat? Ich zweifle dran. Und so wie ich denken, glaube ich, sehr viele Menschen in Deutschland. Ich weiß es nicht, aber ich glaube das, ja. Hätten wir mal alle Punkte durchgearbeitet, bis dato, fehlt mir noch ein Punkt, ja. Den gehen wir auch nochmal gemeinsam durch. Also ich möchte jetzt, wie gesagt, den heutigen Soldaten nicht schlecht reden, aber wie gesagt, ich muss es immer wieder vergleichen mit dem Soldat, der ich war, oder der wir damals waren in der Zeit 79, 83. Ja, Bundeswehr, damals Fallschirmjäger, und wir waren, wie gesagt, wirklich stolz, die Uniform tragen zu dürfen. Wir wären damals voller Stolz in einen Krieg gezogen, aber diese Zeiten sind eben vorbei. Ja. Und ich hatte den Eindruck, dass wir damals fast alles hatten, was wir brauchten. Ausnahmen bestätigen die Regel. Wenn wir zum Beispiel wieder mal keine Munition hatten, dann haben wir den fiktiven Gegner, der zufälligerweise rot war, ja, die Sowjets, ja, angegriffen, ja, und haben dabei peng, peng, peng gemacht, weil wir keine Übmunition mehr hatten. That's the point. Ja, gut, das mit der Bildung, das haben wir. Dann hätten wir noch den Punkt, damals, die Militärs hatten damals alles Kriegsmaterial, was sie benötigen, den Krieg unter besten Bedingungen führen zu können. Das ist auch so ein Ding, ja, wo heute nicht mehr so gegeben ist. Ich glaube, der Verteidigungsminister hat es kürzlich gesagt, so ungefähr, den Wortlaut genau kenne ich nicht mehr. Wir haben nicht mehr viel, oder Deutschland hat nicht mehr viel, was es abgeben kann. Die Bestände seien leer. Ja. Deutschen. Wir haben 2022 den Biber abgegeben, den Brückenlegepanzer 16 an der Zahl, hatten selber nichts mehr im Petto. Wir haben den Gepard abgegeben, wir haben Panzerhaubitzen abgegeben. Der Bundeswehr fehlt es heute an Tanklastzügen. Ja, das hat neulich ein General gesagt bei Lanz, vor einem halben Jahr. Ja, die Brigade 45 in Litauen ist, so wie ich die Lage einschätze, mehr Illusion als ein einsatzbereiter schlagkräftiger Verband. Ja, da will keiner hin, die Freiwilligen fehlen und ich denke, bis Ende 27 wird das auch nichts mehr. Ja, dann hat die Bundeswehr ein unwahrscheinliches Defizit an Funkgeräten. Das heißt, viele Einheiten oder nicht alle Einheiten sind ausgestattet mit Digitalfunk. Ja, das heißt, das macht für mich die Sache irgendwie rund. Sind wir wieder beim Think Tank, ja? Dass ich heute eigentlich nur sagen kann, dass ich die Bundeswehr Ende 2029 nicht als wirklich kriegstüchtig sehe. Ja? Da kannst du ein Sondervermögen reinknallen, wie du willst. Krieg beginnt zunächst mal hier im Kopf. Und wenn die jungen Leute nicht davon überzeugt sind, dass es sich lohnt, in den Krieg zu ziehen, und da an diesem Punkt musst du sie hinkriegen, dann wird es nichts. Und wir kriegen sie da nicht hin. Ja? Weil irgendwelche Leute da oben das hier denken. That's the point. Ja? Und ich denke auch nicht, dass sich das beheben wird mit den Brückenlegepanzern. Wir werden nicht irgendwie so machen und dann sind die Dinger da. Das ist alles eine Beschaffungssache. In Deutschland malen die Mühlen langsam, wenn es um Beschaffen geht. Ich denke, dass wir vielleicht in 100 Jahren irgendwelche Brückenpanzer haben, die was hergeben, auch von der Anzahl her und von der Qualität her. Ja. Kampfpanzer, da hat Deutschland mal knapp. Das müsst ihr euch mal vorstellen, 300 Kampfpanzer und von den 300 Kampfpanzern kann man sagen, es ist immer so in dem Bereich, dass vielleicht 25% gar nicht einsatzbereit sind. Deutschland, ein riesiges Land, eine große Bundeswehr, knapp 300 Kampfpanzer, nicht alle einsatzbereit. Keine Brückenlegepanzer, die wirklich große Verbände über irgendwelche Flüsse bringen könnten. Also ich glaube, von der schweren Division 2027 sind wir meilenweit weg, diese Auflage erfüllen zu können. Die Brigade Litauen 45, das ist mehr ein Klotz am Bein, als dass es wirklich realistisch ein starker schlagkräftiger Verband wird. Zumindest nicht in den Timeframe, den wir vorgegeben haben. Und dann Deutschland als Drehscheibe für NATO oder für das Verlegen von NATO-Truppen via Deutschland an die NATO-Ostflanke. Das ist auch irgendwie ein feuchter Traum, weil eben die Straßen, die Brücken, die ganzen Systeme irgendwie, das ganze Straßennetz, die Infrastruktur irgendwie marode ist. Das müsste erst behoben werden und das behebst du nicht innerhalb von 10 Jahren. Da brauchst du mal 20 Jahre dafür. Das erinnert mich mal an eine Zeit, wie ich noch in Deutschland lebte. Da bin ich immer gefahren von Bayreuth, Nürnberg, dann weiter Heilbronn, ich weiß nicht mehr, welche Autobahn das war. Da hatten sie damals 1979, wie ich damals zum Bund gefahren bin, via Zug, manchmal mit dem Auto, da war ein bestimmter Autobahnabschnitt, der war immer am Bauen, die waren immer am Bauen. Ja, wurde dann einspurig, die waren immer am Bauen und die wurden nie fertig. Das hat 5 Jahre gedauert, das hat 10 Jahre gedauert. Und als ich 20 Jahre später, da war ich schon lang bei der Legion, mal Deutschland besucht habe, bin ich auch diese Strecke gefahren. Da waren die immer noch am Bauen. Die haben 30 Jahre lang an diesem Streckenabschnitt gebaut und er wurde irgendwie nie fertig. Und das war nur so ein Abschnitt von, 45 Kilometer. Und jetzt könnt ihr das mal nehmen als Idee, wie Deutschland es umsetzen könnte, das ganze Straßensystem, also diese ganzen 10.000 problembehafteten Brücken zu sanieren. Wie geht das? Wie soll das gehen? Ja, wie sollen Panzer der NATO über Flüsse übersetzen, wenn zum Beispiel jetzt der Gegner diese Brücken kaputt macht? Wenn wir doch keine Brückenlegepanzer haben. Ja, ich meine, die anderen NATO-Staaten haben zwar Brückenlegepanzer, aber die werden vielleicht einen feuchten Kehricht tun, um die der Bundeswehr alle zumindest zur Verfügung zu stellen. Was meint ihr denn? Ja, diese Sendung heißt Think Tank. Das heißt, strengt mal eure Köpfchen an, gebt mir bitte Ideen, sagt irgendetwas zu dem, was ich jetzt vom Besten gegeben habe. Und wie denkt ihr darüber? Frage Nummer 1. Werden wir es schaffen, bis 2029 kriegstauglich zu werden? ist die Notwendigkeit da, bis 2029 kriegstauglich zu werden? Das heißt, die sekundäre Frage, glaubt ihr wirklich, dass die Russen die NATO oder Europa angreifen werden in dem Jahr 2029? Ich glaube nicht daran. Die Möglichkeit dazu hätten sie vielleicht, aber nicht den Willen, das zu tun. Ja? Da könnte man noch die Frage hinterher werfen, möchte Russland sich durch einen Angriff die Probleme aufhalten, die wir im Augenblick im Inland haben? Ich glaube nein. Ihr wisst, an welche Probleme ich denke. So, dann geht mal ran an die Tasten, Kameraden, Freunde und Abonnenten. Schreibt mir eure Meinung zu dem, was ich gerade vom Besten gegeben habe. Ja, wie sieht es bei euch aus? Was denkt ihr darüber? Sind wir gut bestückt mit guten Soldaten bis 2029? Werden die Bürger irgendwie sagen, ja okay, wir stehen hinter euch, hinter den Politikern, hinter den Militärs? Werden die Straßen saniert sein? Wird Deutschland die schwere Division stemmen können bis 2027? Wird die Brigade Litauen 45, Brigade 45 in Litauen einsatzbereit sein bis Jahresende? Nee, bis Jahresende 2027 etc. pp. Also ihr seid dran. Ansonsten wünsche ich euch ein tolles Wochenende. Ich wünsche euch allen Gesundheit. Ich wünsche euch alles, was ihr euch selber wünscht. Ja, vor allem diese geilen Champagnerfeten. Mein Name ist Thomas Gast und mein Motto ist: Krieg ist scheiße, braucht man nicht. Waren wir schon mal, tat uns alle nicht gut. The way of the gun ist falsch. Ich melde mich ab aller Bundeswehr. Ich melde mich ab aller Fremdenlegion und tschüss, servus. Ich liebe euch und servus Deutschland. Jetzt aber, bye bye.